So, und bei uns geht's los mit dem ersten Bild, mit meinem Thema, Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 20, in der Erkenntnis wachsen. So lautet das Thema für heute. Ich möchte nämlich eine Predigtreihe beginnen über den Kolosserbrief. Hallo Maria, du hast dir das mal gewünscht. Ja, da bist du, genau. Jetzt kommt es dran mit dem Kolosserbrief. 5 Teile zu diesem Brief. Mit der Überschrift im Glauben wachsen. 5 Faktoren, heute geht es los mit der Erkenntnis. Und mit der Erkenntnis folgendes Beispiel ist mir dazu eingefallen, zum im Glauben wachsen. Man sagt ja manchmal so, Mensch, bist du aber groß geworden. Dieser Satz will keiner gerne hören, der ist eigentlich blöd und leider rutscht mir auch manchmal raus. Ich glaube, wenn man selber älter wird, dann kann einem schon mal so ein Satz rausrutschen, den eigentlich keiner gerne hören will. Aber es ist ja so, Kinder wachsen. Und gerade im ersten Lebensjahr wachsen Kinder durchschnittlich um 25 Zentimeter. Das ist im ersten Jahr, das ist sehr viel. Vom vierten Jahr bis zur Pubertät wachsen sie im Durchschnitt etwa 5 Zentimeter pro Jahr. Das Wachsen wird irgendwie langsamer und bei Mädchen vielleicht so mit 16, bei Jungs vielleicht mit 18, 19, hört es auf mit dem Wachsen, mit dem Körperwachstum, mit dem körperlichen Wachsen. Man wächst ja hoffentlich noch weiter in seiner Persönlichkeit. Wir Erwachsenen wachsen, ich wünsche euch, bitte wachst weiter in eurem Selbstbewusstsein, wachst weiter im Glauben. Ja, der innere Mensch kann auch dann weiter wachsen, wenn alles andere schwächer wird. Dann kann der innere Mensch das mit dem Glauben immer stärker werden und trotzdem noch weiter wachsen. Und um das geht es heute. Im Glauben wachsen, erster Punkt, es geht los mit der Erkenntnis. Dazu jetzt ein etwas längerer Text aus dem Kolosserbrief Kapitel 1. Wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Christus Jesus vertraut und alles liebt, die zu Gott gehören. Denn ihr glaubt an die Hoffnung, die der Himmel für euch bereithält, wie ihr sie durch das Wort der Botschaft Gottes gehört habt. Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Epaphras, unser lieber Mitarbeiter, hat sie euch gebracht, der für euch ein treuer Diener von Christus ist. Durch ihn haben wir von der Liebe erfahren, die der Heilige Geist euch geschenkt hat. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben dem Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Punkt. Soweit der Text, der große Text. Zunächst ein Überblick über den Kolosserbrief und über diesen Abschnitt. Und nachher werden wir uns aber fokussieren auf nur zwei Verse. Der liebe, gute Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse, eine Stadt in der türkischen Region am Mittelmeer, eine Stadt, eine Gemeinde, die er selber wahrscheinlich nie kennengelernt hat, nie persönlich kennengelernt. Wahrscheinlich ist das Evangelium durch diesen Mann, der hier genannt wird, Epaphras, in die Stadt gekommen. Und dieser Epaphras hat dann den Paulus besucht, wahrscheinlich war er da gerade im Gefängnis, und hat ihm eben berichtet von den Christen dort in Kolosse. Und Paulus schreibt im Brief, und wie in jedem guten Brief in der Antike geht es los mit einem Grußwort. Er und wahrscheinlich Philemon, die beiden schreiben das wohl zusammen, schreiben an die Brüder und Schwestern im Glauben in dieser Gemeinde. Es gibt eine Menge zu danken, das ist der Hauptteil. Und dann hört man von Paulus über das starke Gottesvertrauen, das sie haben, über ihre feste Hoffnung, ihre große Liebe, ihre mutigen Taten, von einer Menge Früchte im Glauben, von denen Paulus gehört hat. Und für Paulus ist klar, der größte Dank gilt nicht nur dem Menschen, sondern Gott selber, der das ermöglicht und geschenkt hat. Man könnte meinen, damit wäre gut, der Brief ist rund, ist fertig, kann man los so abschicken. Doch im Laufe des Briefes und in den nächsten Kapiteln werden wir da noch drauf kommen, wird auch klar, es gibt auch Probleme. Die Gemeinde in Kolosse ist verunsichert. Da gibt es Irrlehrer, die versuchen, sie vom rechten Weg abzubringen. Sie meinen, Jesus allein, nein, da muss man noch das und jenes. Und stattdessen müssen die Christen auch noch besondere Feiertage einhalten und Speisegebote einhalten und regelmäßig fasten und sich beschneiden lassen und so weiter und Sonderbedingungen erfüllen. Paulus schreibt, und seine Antwort ist klar, nein, es geht nur darum, dass man an Jesus glaubt. Er steht in der Mitte, er ist das Zentrum, er allein genügt. Und das Einzige, was wirklich gegen Anfechtung und Irrlehre schützt, ist den Blick auf Jesus richten. Und das tut dann Paulus mit diesem längeren Text, mit diesem Hymnus, mit diesem Lobgesang, in dem Jesus beschrieben wird als der Schöpfer und Bewahrer der Welt. Wahrscheinlich schon damals ein Text, der vielleicht im Gottesdienst vorgelesen, auswendig aufgesagt, vielleicht sogar gesungen wurde. Und es gibt ja manche Lobpreislieder, gerade auch aus dem Englischen, aber auch bei uns, da wird ein großer Teil des Evangeliums in Text zusammengefasst und wiedergegeben. So vielleicht schon damals im Lobpreisteam mit diesem Christushymnus über Jesus. Und jetzt kommt das, wo wir uns mit der Stichwort Erkenntnis auf zwei Verse konzentrieren. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn dienen und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Weisheit, Erkenntnis, Erkenntnis erzeugt Gott noch mehr Erkenntnis, man kann Gott noch besser kennenlernen. Das ist wie so ein Kreislauf, der in Gang gesetzt wird. Je mehr man von Gott weiß, desto mehr möchte man über ihn wissen. Wenn man da erstmal einsteigt und es erkennt, erzeugt es neues Erkennen und neues Wissen über Gott. Was meint die Bibel mit Erkenntnis? Und im Griechischen steht da das schöne Wort Epignosis. Dieses griechische Wort bezeichnet das Verstehen von oben herab. Also wenn man etwas überblickt und von oben herab den Durchblick und den Überblick hat. Denk mal, ihr geht durch die Landschaft oder ihr fahrt mit dem Auto durch die Gegend und findet euch zurecht. Früher konnte man das noch ohne Navi. Und dann habt ihr auf einmal von oben herab eine Landkarte, eine Straßenkarte und ihr habt den großen Überblick. In die Richtung geht es mit dem Unterschied zwischen Epignosis und normaler Gnosis. Diesen Überblick von oben herab, ich sage von Gott herab. Und es geht um die tiefe Einsicht, um die Erkenntnis, wer Gott ist, wie er ist und was er will. Dieses Wort, das 20 Mal im Neuen Testament auftaucht, beschreibt eben diese Art von Einsicht in den Willen Gottes. Und für Paulus ist das die Basis für geistliches Wachstum. Und das geht es ja in dieser Predigtreihe und in dem Kolosserbrief. Und damit geht es aber los mit der Erkenntnis. Wer im Glauben wachsen will, fängt hier an. Und die Erkenntnis endet nicht im Kopf, im Wissen. Für Paulus hängen Verständnis, Fühlen und Anwenden miteinander zusammen. Die Erkenntnis, wer Gott ist, wer er für mich ist, das ist existenziell, das ist die Basis, auf der sich alles andere weiter gut entwickeln kann. Sie betrifft unseren Verstand, unsere Gefühlswelt und unser Handeln. Also Gottes Willen erkennen, seine Gnade erkennen, sein Wesen erkennen, Erkenntnis. Nochmal, das hängt mit dieser Vorsilbe Epi zusammen. Epi von Gott. Gnosis, Wissen, was man lernen kann. Epi, es kommt von Gott etwas dazu. Und die Grundlage für Wachstum, für Glaubenswachstum, ist eben zu erkennen, was Gott mir zeigen will. Und diese Erkenntnis ist mehr als nur Verstehen im Kopf. Denn gleichzeitig gehört auch gründliches Nachdenken dazu. Und Lesen und sich austauschen, darüber reden, wer Jesus ist, zu zweit, im Hauskreis, im Gottesdienst. Diese Erkenntnis ist mehr als ein Gefühl im Herzen. Gleichzeitig hat die Emotion etwas mit Motivation zu tun und mit Beweggrund. Diese Erkenntnis ist mehr als intellektuelles Wissen, denn gleichzeitig kommt hinzu die Intuition, die Eingebung durch den Geist Gottes, was er direkt in meinen Geist, in mein Leben hinein obendrauf gibt. Diese Erkenntnis ist mehr als ein besonderes Erlebnis im Leben, denn gleichzeitig hat es etwas mit der Erfahrung zu tun, was passiert, wenn wir in unserem Leben den Glauben anwenden, unsere Erkenntnis von Gott anwenden und dass Gott uns im Alltag begleitet. Und diese Erkenntnis ist mehr als Wahrheit. Mehr als Wahrheit. Wahrheit in einer Zeit, wo die Wahrheit so umkämpft ist, wo es so viel Fake News gibt, so viel Hassbotschaften und falsche Sachen. Man liest von Trollarmeen im Internet, die Fake News verbreiten. Die Wahrheit, die mehr ist, als wenn Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Die Antwort ist es. Jesus spricht, ich bin die Wahrheit. Und diese Erkenntnis bewirkt, dass in unserem Kopf, Herz und in unserem Lebensumfeld sich etwas verändert. Da findet sie statt, hier oben im Kopf, im Herzen und hier. Hier, wo wir miteinander unser Leben teilen und unser Leben gestalten. Hier im Gottesdienst, aber natürlich auch zu Hause, in unserem Alltag, Montag bis Samstag. Wie wir unser Leben gestalten, was für Konsequenzen wir daraus ziehen. Vor einiger Zeit, da bin ich mal an einer Straße entlang gegangen und da gab es einen Stand, ich weiß nicht warum, es gab kostenlos Eis. Also ich habe verstanden, da gibt es Eis umsonst. Ich bin hingegangen, habe mir auch ein Eis geholt. Vor einiger Zeit hatte mein Fahrrad oben vorne zu wenig Luft. Die Konsequenz ist, ich gehe hin, und pumpe auf, dass die Luft wieder stimmt im Reifen. Ich habe etwas sehr Schönes geschenkt bekommen. Ich bedanke mich dafür und will es wertschätzen. Ich liebe Singen, es tut mir gut. Und ich gehe gerne zum Singen und singe mit nur halblaut, weil es noch ein bisschen schief ist. Aber wenn man etwas gerne tut, wenn man erkannt hat, das ist schön, das ist gut, dann hat es Konsequenzen. Und um das geht es. Erkenntnis verändert unser Leben, verändert unsere Erkenntnis. Nächste Folie bitte. Und Erkenntnis bewirkt etwas in unserem Alltag. Und daran können wir auch erkennen, dass Menschen von Gott inspiriert sind, von Gott geprägt sind, von seinem Geist erfüllt sind. So wie es im Matthäus-Evangelium heißt, bei einem Baum erkennt man das Wachstum an seinen Früchten. An den Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus. Oder Paulus würde sagen, weil ich erkannt habe, dass Gott mich liebt, deswegen kann ich auch andere Menschen lieben. Weil ich erkannt habe, dass Gott mir vergeben hat, deswegen kann ich auch anderen vergeben. Weil ich erkannt habe, dass Gott mit mir geduldig war, deswegen kann ich auch anderen mit Geduld begleiten. Weil ich erkannt habe, dass sich Gott ganz klein gemacht hat für mich, deswegen kann ich auch anderen dienen. Ja, wer Gott erkannt hat, der lebt so wie einer, der Gott erkannt hat. Das alles bewirkt die Erkenntnis. Und jetzt weiter, wie bekomme ich diese Erkenntnis? Wie bekommt man sowas? Wenn man in die Gärtnerei geht, kauft einen Pflanzentopf, dann ist manchmal so ein kleiner Sticker drin, so eine Pflegeanleitung. Wisst ihr, was ich meine? Da steht da drin Schatten, Sonne, Halbschatten, gießen, so und so, ab und zu mal Dünger drauf tun, so eine Pflegeanleitung. Ist das sowas Ähnliches? Brauchen wir sowas in Bezug auf die Erkenntnis? Ist es das? Ja, aber auch nein. Es gibt viele gute Sachen, die können wir, vielleicht könnt ihr mal bei Amazon googeln, ob die auch Erkenntnis haben, und dann kann man das runterladen und kaufen, vielleicht mit PayPal bezahlen. Geht es so einfach? Ist es das? Ja, auch. Aber eigentlich nein. Oder beides. Denn es gehört eben beides zusammen. Die Pflegeanleitungen, sich von außen Input holen. Aber dann kommt noch was da hinzu. Es ist Gott selbst, der sich den Menschen mitteilt. Es ist Gott selbst, der eben Erkenntnis schenkt, auch für dich in dein Leben, in deine Situation hinein. Und es ist der Mensch, der Gott sucht und nach Gottes Erkenntnis fragt. Und irgendwie kommen die beiden auf wunderbare und geheimnisvolle Art und Weise zusammen. Gott, der etwas schenkt und etwas gibt, Erkenntnis gibt, und der Mensch, der nachsucht. Und wie durch ein Wunder passiert es immer wieder, dass die beiden zusammenkommen. Wer Gott fürchtet, der fragt nach seinem Willen und fragt nach Erkenntnis. Denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und ein Geschenk Gottes, nach dem man suchen muss. Es wird einem nicht aufgedrängt, nicht nachgetragen. Aber in der Bibel heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Von ganzem Herzen sucht, vielleicht landen wir hier bei der Bibel, beim Wort Gottes. Vielleicht landen wir hier bei diesem Akt, die Bibel mit meinem Leben zu kombinieren, die Bibel in meinem Leben zu übersetzen, zu übertragen und anzuwenden. Vielleicht ist das der Humus, in dem Erkenntnis wunderbar wachsen kann. Vielleicht bin ich derjenige, der den Boden bereitet, gute Erde, der aussät, der Unkraut jätet, der gießt und düngt. Aber Gott schenkt das Wachstum und das Gedeihen. Es kommt wieder mal beides zusammen. Und bevor es jetzt die nächste Folie gibt, bitte ich euch eine Zahl auszudenken zwischen 1 und 6. In Klammern, es gibt 6 Fragen. Und je nachdem, welche Zahl ihr euch aussucht, nur die sollt ihr anschauen. Alle 6 wären zu viel. Aber denkt euch mal eine Zahl aus zwischen 1 und 6. Habt ihr? Und wenn jetzt die Folie kommt, nur diese Ziffer anschauen. Bitteschön. Wer ist Gottes Wille für die Welt und den Menschen? Wer bin ich in Gottes Augen? Wie kann ich Gottes Willen erkennen? Wie hängt er mit meinem Willen zusammen? Wie hängen unsere Gedanken, Gefühle und Erfahrungen mit Glauben zusammen? Welche Aussagen kannst du über Jesus treffen? Was ist für dich wahr geworden? Du hast ja nur einen Satz, eine Frage, über die du weiter nachdenken kannst, wenn du möchtest, die du mit nach Hause nimmst und die dich für die nächsten Tage, für die nächste Woche begleiten kann. Ich komme zum Abschluss und ich habe aus diesem Text, aus dem langen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, eine besonders schöne Erkenntnis, vielleicht die wichtigste, hier herausgesucht. Die Verse 13 bis 15a. Vielleicht fängt es mit der Erkenntnis an dieser Stelle an. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Amen.